Ja, hi zusammen. Mein Name ist Ben. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. So nach dieser Mittagshitze heute hoffe ich doch, dass ihr alle auch eure Kellerbräune behalten durftet. Und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Jetzt um 21 Uhr zum Thema Dogpatch, entdecke unsere Verfassung. Ich komme vom Chaospot, das ist der CCC Erfa-Kreis in Essen, der schönen Ruhrmetropole, deswegen Chaospot. Und ich erzähle euch heute ein bisschen was zu Open Data, zu unserer Plattform, die wir geschaffen haben und wie man das Grundgesetz versionieren kann. Ja, Agenda, kleine Vorgeschichte, dann zeige ich euch, wie wir vorgegangen sind. Danach ein schöner Punkt, wie könnt ihr euch einbringen, was könnt ihr zum Thema Open Data machen. Und dann noch ein paar Sachen drumherum und dann noch eine Zusammenfassung am Schluss. Fangen wir mit der Vorgeschichte an. Und zwar, ja, ich komme ja vom Chaospot und wir waren vor ein paar Jährchen noch, als wir noch Chaos-Treff waren, also noch eine kleine Gruppe, die noch niemand kannte, da saßen wir an einem Herbstabend mal zusammen und haben eine Diskussion geführt, was man denn so machen könnte mit Gesetze hacken oder sowas, was es dann da so gibt. Und da kamen wir schnell auf die Idee, ja, was ist denn überhaupt mit dem Thema Gesetze versionieren, also sie unter Versionskontrolle zu stellen, also dass diejenigen von euch, die schon mal mit, die irgendwie entwickeln, die kennen wahrscheinlich so Programme wie SVN, Git, und so weiter, mit dem man Quellcode so speichern kann, dass man, dass andere Leute die Änderungen nachvollziehen können, sehen können, wer hat an was, welchem Code gearbeitet, zu welcher Zeit. Das kann man sich dann alles schon ausgeben lassen in Statistiken und kann damit auch weiterarbeiten. Und das haben wir uns auch gedacht, dass wir das eigentlich auch ganz cool fänden, dass es mit Gesetzen möglich wären. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht das grandiose Projekt Bundesgit, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Da hat sich ja die Open Knowledge Foundation mal hingesetzt und die ganzen, ja, alle Gesetze, die es in Deutschland gibt, die auf einer Plattform von Jurist, glaube ich, verfügbar sind, auch zu versionieren. So fing dann halt so die erste Diskussion an. Das ist jetzt auch schon wirklich 4 Jahre her fast. Und wir hatten damals überhaupt keine Ahnung von Open Data oder von all dem, was überhaupt auf uns zukommen würde. Wir sind einfach so ein bisschen drüber gequatscht und gedacht, ja, wir könnten einfach mal was machen. Also wir waren auch lange Zeit relativ planlos, sage ich mal, was wir denn überhaupt wollen. Wir haben jetzt erstmal gedacht, lass uns das erstmal machen. Wir nehmen jetzt irgendwie das eines der bekannteren Gesetze, nehmen wir das Grundgesetz und schauen wir mal, dass wir das da irgendwie versioniert bekommen mit all seinen Fassungen, die sich seit dem Inkrafttreten am 23. Mai 1949 dann so ergeben haben. Ja, und seit 2009 ist eine Menge passiert. Es gab leider auch ein paar längere Pausen, aber wir haben uns halt öfters getroffen so abends und haben halt angefangen, halt das zu planen. Dazu komme ich gleich, was wir da so gemacht haben. Haben auch ein paar Hackends angelegt und haben es dann endlich geschafft, jetzt dieses Jahr am 23. Mai zum 64. Geburtstag des Grundgesetzes dann auch das ganze Projekt zu veröffentlichen. Ein paar von euch haben es bestimmt mitbekommen, ging so ein paar Dinge über Heise, Golem, dpa und so weiter. Das große C war natürlich am Start und hat das ein bisschen promoted mit uns zusammen. Kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Was haben wir denn, wie denn jetzt überhaupt gemacht? Wovon rede ich denn hier überhaupt? Wie sind wir überhaupt dazu gekommen, letztendlich eine Open-Data-Plattform aufzubauen? Ja, am Anfang standen erstmal die ganzen Fragen. Wir waren relativ konfus, was das anging. Wo fangen wir überhaupt an? Wo kriegen wir die ganzen Sachen her, die wir brauchen, um ein komplettes Gesetz als Quellcode zu versionieren? Was brauchen wir also? Wie strukturieren wir diesen Quellcode letztendlich? Also da machten Gesetze natürlich schon gewisse Vorgaben. Es gibt Paragraphen, Artikel, Absätze, Sätze und so weiter. darauf sind wir natürlich schnell gekommen. Und dann auch letztendlich so die Frage, welches Format nehmen wir denn in der Hinsicht? Ja, die Frage, warum wir es überhaupt gemacht haben, ja, einfach, weil es geht. Also es gab es noch nicht, machen wir einfach mal. Da haben wir ein bisschen recherchiert und ja, klar, den Originaltext zum Grundgesetz findet man natürlich im Internet. Kein Problem, das alles rauszufischen. Nur das Format ist meistens auch wieder ein bisschen problematisch gewesen, weil die viele Sachen sind einfach so nicht sehr maschinenlesbar. Also wir konnten jetzt keine Skripte bauen, die uns das Leben einfach machen, sondern wir mussten vieles händisch machen, also aus PDF-Dateien rauskopieren, aus irgendwelchen kruden HTML-Seiten im Web das rausholen, also schon offizielle Quellen, die dennoch sehr schwer zu erfassen waren von uns. Ja, Gesetzesänderungen werden ja, das haben wir dann auch irgendwann mal rausgefunden, in Bundesgesetzblättern dokumentiert. Also wenn der Bundestag ein Gesetz verabschiedet hat und irgendwann kommt die Unterschrift vom Bundespräsidenten drunter unter die Gesetzesänderung, dann wird es dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und die sind auch alle online. Da kümmert sich ein kommerziell ausgerichteter Verlag für, dass diese Gesetzblätter veröffentlicht werden. Es gibt auch eine Webseite dazu, aber von Benutzbarkeit ist die weit entfernt, würde ich mal sagen, was uns das Leben dann auch recht schwer gemacht hat. Es war also nicht so einfach, die ganzen Gesetzesänderungen erstmal zu recherchieren, also wann sind welche überhaupt passiert und wo kriegen wir denn jetzt die Bundesgesetzblätter her? Ja, da haben wir zum Glück einige Publikationen vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gefunden. Die haben 2009 ist ja das Grundgesetz 60 Jahre alt geworden und zu dem Anlass haben die ein paar Publikationen rausgebracht und auch so eine sehr schöne Duplikation, an der wir uns, woran wir sehr viel Freude hatten. Die haben quasi so Diffs gemacht von den Änderungen. Also haben irgendwie die Fassung 2 mit der Fassung 3 verglichen und haben dann so tabellarisch in einem Word-Dokument festgehalten, wie sich einzelne Artikel verändert haben. Das war natürlich auch schlecht maschinenlesbar zu verarbeiten, deswegen mussten wir auch hier wieder sehr viel händisch rangehen, waren aber froh, dass es überhaupt eine Quelle gab, die einigermaßen offiziell ist, oder sie ist ja halt offiziell, und an der wir uns bedienen konnten. Ja, um das ganze Gesetz herum gibt es natürlich noch viele interessante Dinge zu recherchieren. Ein paar habe ich schon angesprochen. Wann hat es der Bundestag verabschiedet, also so Datumsangaben, wann ist es in Kraft getreten, wann wurde welche Unterschrift geleistet. Wann ist es im Bundesgesetzblatt erschienen und so weiter. Aber auch dann so die Dinge, welche Artikel haben sich geändert im Zeitverlauf und so weiter und so weiter. Also auch bis hin zum Abstimmungsverhältnis im Bundestag konnte man dann Sachen recherchieren. Also hat dann die aktuelle Regierung das verabschiedet und die Opposition war dagegen und so weiter. Das waren alles so interessante Dinge, die wir mit aufgenommen haben in unsere Recherche. Ja, nochmal zusammengefasst, war viel manuelles Arbeiten, kaum Automatisierung und halt viel Copy and Paste letztendlich. Dann nochmal zurück zum Bundesgesetzblatt. Der Verlag, der hat irgendwie einen kleinen Fehler damals gehabt bei der Veröffentlichung und wir haben ein Bundesgesetzblatt nicht gefunden für eine Änderung und haben dann einfach mal hingeschrieben, ja, wir hätten da gerne diese PDF da online und wo finden wir die denn? Ja, und dann kam auch schnell eine Mail zurück. Allerdings mit einem netten Hinweis, ja, dass man online doch nur die kostenfreie Leseversion finden würde und wenn Sie das gerne zitieren möchten, dann geben Sie da uns doch bitte mindestens 19,50 Euro dafür. What? Das kann nicht wahr sein. Haben dann nichts bezahlt und einfach die Online-Version genommen, die auch sehr zitierfähig war an der Stelle, muss man einfach sagen. Also es ist einfach das Original entweder eingescannt oder auch schon irgendwie und dann als PDF verfügbar gemacht oder halt aus dem Layout-Programm, wie sie das Bundesgesetzblatt machen und dann als PDF exportiert, was sie heutzutage dann machen. Ja, mit der Zeit haben sich dann einfach so Grundprinzipien bei uns entwickelt, die sich natürlich decken mit anderen Projekten da draußen. Also wir haben dann herausgefunden, ja, wir machen Open Data und wir folgen eigentlich auch den Prinzipien der Open Definition, was dann auch die, glaube ich, die Open Knowledge Foundation wieder hintersteht. Da gibt es einfach ein paar Gruppierungen, die auch vieles in der Hinsicht natürlich machen, was so Open Government angeht, E-Government, Open Data und so weiter. Und wir wollen uns da einfach nahtlos einfügen. Haben auch unsere ganze Software drumherum, die wir dann auch erstellt haben, oder halt die Software auch, die wir genutzt haben, kommen alle aus dem Free Software, Open Source Software Konglomerat und auch das, was wir selbst produziert haben, steht auch alles unter einer freien Lizenz. Wir bedienen uns dann halt so an, muss man schon fast sagen, so quasi Standards aus den einzelnen Metiers, was jetzt zum Beispiel das so Versionskontrollsysteme angeht, dann nutzen wir Git, weil das einfach so das Nonplusultra derzeit ist. Man denke da an GitHub und Co. Das hat halt eine enorme Verbreitung. Die Texte, die wir letztendlich einzelnen Artikel, die wir versioniert haben, die mussten natürlich auch in irgendeinem Format da sein. Da haben wir uns für Markdown entschieden. Markdown ist auch so eine Auszeichnungssprache, die sich dadurch hervortut, dass sie sehr einfach zu lesen ist von einem Menschen, aber auch halt maschinenlesbar ist. Also man hat da verschiedene, so ähnlich wie bei HTML, so verschiedene Auszeichnungen. Irgendwie man kann Links setzen, also man kann zum Beispiel einzelne Artikel, wenn sie irgendwo erwähnt werden in einem Gesetzestext, in Beziehung setzen, also referenzieren, man kann Überschriften setzen und so weiter. Deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, weil es diverse Vorurteile hatte. Warum ist dann reingepackt? Wir haben natürlich auch selber angefangen, alles, was wir so zusammengesucht haben, zu versionieren. Also haben bei der ersten Version des Grundgesetzes angefangen, also von der von 1949, und haben uns dann halt so hochgehangelt zeitlich im Verlauf. Wir haben dann quasi aus jeder Änderung einen Patch gemacht, also auch wieder so klassisch aus der Softwareentwicklung, aus dem Projektmanagement von so Software Engineering haben wir uns dann bedient und haben dann einfach so erst Diffs gemacht und daraus Patches generiert und so weiter. Haben die Metadaten, die wir zusammengesucht haben, dann auch aufbereitet, haben sie zum Beispiel in einem JSON-Format dann halt verfügbar gemacht. Also JSON ist auch eine ganz simple Sprache, die kommt eher aus dem JavaScript-Umfeld, aber es zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass man komplexe Strukturen, die man alternativ so in XML packen könnte, was ja auch wieder nicht sehr schön lesbar ist, dann trotzdem einigermaßen lesbar dann aufbereiten kann, dass man sich dann da so durchhangeln kann als Mensch, aber auch, dass halt Maschinen sehr schnell diese Sachen parsen können und weiterverarbeiten können. Ja, in diesem Repo, den Link seht ihr auch da unten, ist alles bei GitHub. Da haben wir dann noch Templates gebastelt für dann Sachen, die wir mit diesem Gesetz dann gemacht haben. Also uns war dann wichtig, nicht nur einfach so, das jetzt einfach versioniert zu haben, sondern wir wollten das auch irgendwie in andere Formate konvertieren. Also das, was die Seite Gesetze im Internet.de anbietet, so dieses HTML, was sie da anbieten, aber auch, ich glaube, XML machen sie, da hat sich ja der Bundesgit daran bedient, aber ich glaube auch, mittlerweile machen sie auch PDF-Export oder sowas. Das wollten wir halt auch alles. Und da wir halt so ein maschinenlesbares Format wie Markdown haben und uns durch die Versionskontrolle, durch alle Versionen durchhangeln konnten, konnten wir dann einfach schnell sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie aus der 48. Fassung jetzt ein EPUB machen oder ich möchte gerne ins Media-Wiki-Format exportieren, weil ich das gerne in mein privates Wiki reinstellen möchte. Also wir sind an einen Punkt gekommen, der uns das einfach erlaubt hat, beliebig viele Transformationen des Sexes zu machen. Also das war dann eigentlich auch relativ cool. Sag mal kurz, wie es ungefähr aussieht, wenn man so ein kleines Beispiel, also wenn man sich dann in diesem SRC, also Source-Verzeichnis in dem GitHub-Repo anschaut, was da so alles drin ist, dann sieht man, naja, da sind eine ganze Menge MD-Dateien drin von 000 bis 146, nämlich das sind dann einfach alle Artikel inklusive der Präambel, das ist die 000 und alle in dem MD-Format, also Markdown. Schaut man sich dann zum Beispiel den ersten Artikel an. Dann sieht man dann, da kommt dann eine Überschrift, Römisch 1, die Grundrechte, und dann kommt das Artikel 1 und dann sieht man die einzelnen Sätze. Und ich würde mal behaupten, das ist jetzt, das könnt ihr alle lesen, das ist menschenlesbar, aber das Schöne ist, es ist auch maschinenlesbar. Das ist halt das Markdown-Format. Ja, um dann halt mit diesen ganzen Sachen dann umzugehen, also diese Transformationen zu machen und auch dieses ganze Versionieren, dieses Patchen, da haben wir natürlich, also ein paar Softwareentwickler waren von uns unter dem Projekt, und haben wir natürlich angefangen, irgendwelche Tools drum zu stricken. Und dabei rausgekommen ist ein Kommandozeilentool für Linux, aber was, glaube ich, auch auf Mac laufen sollte. Das nennt sich selber auch DocPatch. Ist quasi halt so ein Frontend zum Bauen und Patchen. Also wir abstrahieren hier von Git und dem Patch-Management. Also da haben wir Kilt genutzt, falls es jemand interessiert. Und zum Konvertieren haben wir Pandoc benutzt, was auch ein sehr, sehr schönes Tool ist, um in alle möglichen Formate dann zu konvertieren. Ja, das ist rein in Bash geschrieben, hat ein bisschen Perl und PHP da drin. Bitte keine PHP-Rants hier an dieser Stelle. Das Tool selber ist natürlich auch wieder unter einer freien Software-Lizenz. Genau, was kann man mit dem Tool denn so alles machen jetzt? Wir können zum Beispiel ein Gesetzesrepo bauen. Also wie gesagt, dieses eine Repo, dieses Grundgesetz Dev, ist eigentlich mehr so ein Entwicklerrepo, wo wir alles drin gesammelt haben. Jetzt geht es darum, wir möchten jetzt ein reines Grundgesetz-Repo bauen. Was bedeutet das? Also wir packen also in ein frisches Git-Repo jeden einzelnen Text, und wenn wir einen Commit machen, also das dann einchecken in das Versionskontrollsystem, dann bedeutet das, dass eine Fassung verabschiedet wurde. Also kann man so halt ein Repo bauen, was halt nur den Text an sich enthält. Wenn man einen Commit macht, dann gibt man als Softwareentwickler natürlich an, was hat man geändert. Ich habe hier eine coole Funktion zugefügt. Was macht man beim Grundgesetz? Natürlich, man gibt dann an, was wurde geändert. Und da haben wir uns dann halt auch wieder an verschiedenen Quellen bedient, haben dann hier an dieser Stelle unsere Metadaten verwendet. Es fängt dann an mit so einer Überschrift, die aus dem Bundesgesetzblatt kommt, die das alles zusammenfasst. Also hier 59. Änderung von 2009. Da wurden diverse Artikel geändert, und da haben wir dann in dieser PDF, von der ich euch erzählt habe, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages dann halt zitiert, was wurde denn da geändert. Und dann sieht man dann hier Signed Off By. Das sind so Schlagworte, die sich auch in der Softwareentwicklung so durchgesetzt haben, würde ich mal sagen, so im Versionsmanagement. Dann sieht man dann, wer hat denn das dann alles unterschrieben, also von Köhler bis Steinbrück sind dann dabei, auch inklusive Funktion. Und dann halt so die ganzen Daten, von wann ist das Gesetz, wann ist Bundestag passiert, wann wurde es verkündet, seit wann ist es denn auch gültig, und wer hat dafür gestimmt, wer dagegen, oder nee, wie viele Leute, und von wem wurde es dann initiiert, diese Gesetzesänderung. So, und da hat man einfach so ein Repo, wo dann alle Änderungen drin sind, also von Anfang an. Es sind insgesamt 59 Änderungen in der Zeit seit 1949 passiert, und die sind auch alle drin mit ihren Texten, und hat dann noch quasi das Ganze drumherum dazu, was wurde denn überhaupt geändert. Wenn man dann damit fertig ist mit dem Repo bauen, kann man dann anfangen, sich das in irgendwelche Formate zu exportieren. Hab dann einfach mal hier so quasi syntaxmäßig angegeben, was man damit machen kann. Also man kann sich das in PDF gießen lassen, in EPUBs, was man dann auf seinem E-Reader lesen kann. Da gibt es einfach so viele Formate. Also das Tool Pandoc bietet von sich aus, glaube ich, schon irgendwie so 2 Dutzend Formate an, die wir dann auch quasi out of the box unterstützen können, um aus Markdown halt alles Mögliche zu machen. Unser Spieltrieb ging dann ein Stück weiter, und wir haben dann angefangen, einfach mal Leadspeak aus dem Grundgesetz zu machen. Und wer jetzt Leadspeak nicht kennt, das ist einfach, man ersetzt irgendwelche Buchstaben einfach durch Zahlen, dass es halt ein bisschen unlesbarer wird. war einfach so eine kleine Spielerei von uns. Also man kann da auch verschiedene Level angeben. Also das ist jetzt Level 0, das ist noch einigermaßen lesbar. Bei Level 9 gibt es dann keine Buchstaben und Zahlen mehr, sondern nur noch Zeichen, irgendwelche Backslashes. Das ist dann schon nicht mehr ganz so lesbar. Aber ich habe gehört, manche kommen damit klar. Ja, wir waren dann an dem Punkt angelangt, das war jetzt so Anfang dieses Jahres, dass wir quasi mit diesen beiden Sachen fertig waren. Wir können das Repo bauen, wir haben alle Sachen zusammen, wir können irgendwelche Formate erstellen. Jetzt wollen wir es irgendwie mal veröffentlichen. Es ist irgendwie an der Zeit, mal zu zeigen, was wir getan haben. Also so, wir hatten schon im Vorfeld mit einigen Hackern aus dem CCC-Umfeld darüber geredet und haben ein paar Freunden und Bekannten das gezeigt. Die meinten alle, wow, cool, mach das mal öffentlich. Kam aber schnell dann so die Rückmeldung, ja, aber so, wenn ich jetzt kein Softwareentwickler bin, was mache ich denn da jetzt überhaupt mit? Ich bin jetzt hier irgendwie Rechtshistoriker, ich finde das Projekt cool, aber ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll und könnt ihr das nicht irgendwie visualisieren? Ja, dann haben wir dann angefangen, eine Webseite erstmal zu basteln. Was ihr hier seht, ist ist Teil dieser Webseite, ist nämlich eine Wortwolke, die erstellt werden kann. Da seht ihr jetzt einfach, bis auf das Docpatch in der Mitte, kommt alles aus der aktuellen Fassung. Da seht ihr dann ich glaube, 250 häufigst genannten Wörter im Grundgesetz. Also Zustimmung und Bundesrat, Bundesregierung das sind das, und Länder, das sind halt so Sachen, die findet man immer wieder und wieder. Und dann gibt es noch ein paar andere schöne Wörter, die leider hier untergegangen sind, weil sie nicht ganz so oft vorkommen. Aber da zeige ich euch gleich noch ein Beispiel. Ja, die Webseite findet ihr unter docpatch.org, einfach mit GG, docpatch.org, auch SSL verschlüsselt, damit die NSA nicht ganz so viel mitlesen kann. Wir haben dann einfach dieses Entwicklerrepo, an dem wir jahrelang geschraubt haben, einfach mal visuell aufbereitet. Kann sich da dann halt die einzelnen Texte angucken. Ein paar von euch haben bestimmt noch einen Laptop und surfen vielleicht schon auf der Seite und kann dann direkt sehen, da gibt es so eine schicke Zeitleiste, in der man sich entlang hangeln kann. Man sieht dann, man kann da so langsliden, das funktioniert auch ganz gut mit dem Handy und kann dann irgendwie sehen, ah ja, irgendwie Mitte, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da sind aber verdammt viele Änderungen passiert und von dem und dem und eigentlich ganz cool, da mal durchzubrowsen. Haben noch ein paar Statistiken da halt reingebracht, haben unsere Metadaten mal ausgewertet. Zeige ich auch gleich nochmal ein bisschen, was wir da so rausgefunden haben. Ja, die Seite an sich haben wir halt rein statisch gebaut. Was heißt das? Wir haben halt nur HTML benutzt mit einer Prise oder einer massiven Prise JavaScript, sodass diese Seite, die man sich auch wieder im Quelltext runterladen kann, halt quasi überall benutzen kann. Die kann man sich lokal aufsetzen, die kann irgendjemand auf seinem Server packen oder sonst wo hinschmeißen und funktioniert halt out of the box, ohne dass man jetzt irgendwie Python, PHP oder einen kompletten LAMP-Stack mit Datenbank dahinter oder sowas aufsetzen muss. Ne, es funktioniert einfach so, das meiste wird clientseitig, also vom Browser halt interpretiert, heruntergeladen, was er so an Daten braucht. Und das war's dann auch. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben da so ein bisschen, haben uns dann natürlich auch wieder auf nicht das Rad neu erfunden, sondern halt vom Design her uns dann Bootstrap benutzt, was originell von Twitter kommt. Das ist einfach so ein Framework mit so ein paar Design-Elementen und halt so ein paar pfiffigen Dingen, die wir dann benutzen, irgendwie so zum Pop-Ups öffnen und so weiter. Also da haben wir eigentlich auch immer Sachen genutzt, die schon längst da sind. Auch wir haben auf der Seite so einen Vergleich von einzelnen Fassungen. Da kann man dann irgendwie zwei Fassungen aussuchen, beliebig aus der langen Liste. Irgendwie, ich vergleiche jetzt die erste Fassung mit der allerletzten. Was hat sich denn da verändert? Da wahrscheinlich eine ganze Menge. Dann hat man dann halt so ein Diff, so ein farbigen. Also dann steht dann irgendwie in Rot wurde was weggenommen und in Grün wurde was dazugetan. Das sind auch, so als Softwareentwickler fühlt man sich dann direkt wohl. Aber nicht nur als Softwareentwickler, so allgemein, so als Geek und Nerd sieht man direkt das Potenzial, was man damit eigentlich anstellen kann. Also man findet sich schnell zurecht, aber auch derjenige, der jetzt überhaupt nichts mit der ganzen Versionskontrolle dahinter und den ganzen Fu von all den Hackern und Nerds da draußen überhaupt nichts versteht, sieht dann trotzdem halt relativ einfach, ich kann mir hier eine Fassung runterladen, ich kann sie mir anzeigen lassen und ich weiß, wann die verabschiedet wurde. Und wenn ich mehr Informationen haben will, dann kann ich irgendjemanden kontaktieren. Also das findet man heute alles. Ja, das Tool ist aber noch lange nicht am Ende, oder nicht das Tool, das ganze Projekt ist allerdings noch lange nicht am Ende. Also klar gibt es immer wieder neue Änderungen. Nächstes Jahr ist ja wieder WM und wahrscheinlich zu der Zeit gibt es mal wieder eine kleine Änderung, kurz vor der Sommerpause. Das wird ja nicht gerne genutzt. Da sind wir natürlich dran, aber das ist jetzt nicht so der Aufwand, noch eine neue Version, eine neue Fassung hinzuzufügen. Man muss da nur ein bisschen recherchieren auf bundestag.de und hat dann eigentlich alles schon zusammen. Nee, der große Punkt ist einfach, wir suchen noch Leute, die irgendwie mitmachen, die was mit dem Tool oder mit dem ganzen Projekt anfangen können. Also wir sind halt vom Chaos-Pod, wir sind jetzt keine Juristen, wir sind keine Journalisten, wir sind keine Rechtshistoriker oder sonst was. Wir haben jetzt einfach das Tool gemacht, haben es jetzt einfach mal umgesetzt und hoffen, dass irgendjemand was damit anfangen kann, der wirklich ernsthaft damit arbeiten kann. Und deswegen sind wir halt auf der Suche nach Leuten, die sich damit beschäftigen wollen. Und unser Statement ist einfach, das ist einfach eine offene Plattform, die sich an alle Menschen und alle Maschinen richtet, die damit konstruktiv arbeiten können und sich an dem Projekt dann beteiligen wollen. Was heißt das konkret? Es gibt natürlich ein paar Ideen, die wir auch selber haben, die wir uns jetzt noch nicht getraut haben. Zum Beispiel weitere Gesetze versionieren. Man muss ja jetzt nicht gleich irgendwie das bürgerliche Gesetzbuch mit seinen 2000 Artikeln versionieren, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Vielleicht ist das irgendwie so, Urheberrecht ist jetzt nicht allzu lang oder es gibt ja so ein paar Transparenzgesetze, die auf dem Weg sind. Da gibt es auch gleich, glaube ich, einen Vortrag zu. Kann ich nur empfehlen. Sowas könnte man vielleicht versionieren. Und man schaut sich einfach mal von einem größeren Unternehmen an im Internet, was hat es denn für AGB und wie haben die sich im zeitlichen Verlauf denn so geändert? Also ein gutes Beispiel ist, vor Jahren hat man ja mal geguckt, Facebook hat mal wieder seine AGB geändert, was hat sich denn überhaupt getan? Da bietet sich eigentlich so ein universelles Tool wie DocPatch an, da relativ schnell Licht ins Dunkle zu bringen. Also man sieht, Grundgesetz ist erst der Anfang, da geht noch einiges. Zu jedem einzelnen Repo, also das waren jetzt drei an der Zahl, das sind Entwickler, das Entwicklerrepo, Grundgesetz-Dev, dann DocPatch und die Webseite. Da haben wir auch To-Do-Listen, Roadmaps auf der Seite, die man sich angucken kann. Würde ich einfach mal vorschlagen, schaut euch das mal an. Vielleicht ist da irgendwas dabei, woran ihr mitarbeiten wollt. Wir waren zum Beispiel auf der Suche nach einem Logo und haben jetzt jemanden gefunden, der gerne Logos bastelt. Aber da gibt es halt auch so vieles, irgendwie, sei es nur irgendwelche Rechtschreibfehler suchen, also zum Beispiel hier auf dem Slide, da hätte mir auch schon jemand helfen können. Unser Credo ist halt, wir wollen so viel Semantik und so viel Kontext, so viel Inhalt wie möglich in diese recht spröde Materie Gesetze bringen. Vielleicht ist da auch jemand, der sich irgendwie mit Semantic-Web-Geschichten auskennt, also sei es irgendwelche Ontologien auf das Gesetz loslassen und so weiter. Vielleicht ist da jemand da draußen. Also dann auch halt der Aufruf an alle Juristen, Politikwissenschaftler, Historiker da draußen, schaut euch das mal an und bitte macht mit bei solchen Projekten wie Open-Data-Projekte, weil es schafft einfach einen riesigen Mehrwert. Man erschließt sich halt viele Dinge dadurch. Der ganze Wust an Gesetzestexten oder das, was der Staat so produziert, das wird einfach transparenter, es wird alles offener. Man kann sich viel schneller damit auseinandersetzen und letztendlich macht es auch eine ganze Menge Spaß, damit zu arbeiten. Ja, die Sachen geht natürlich weiter, was wir machen wollen. Wir arbeiten jetzt gerade so einer kleinen Smartphone-App. Da ist auch letztens vom, wie heißt der Verein, irgendwie politische Bildung, BPD, glaube ich, die haben auch eine Smartphone-App rausgebracht für Android und iPhone, glaube ich, wo man sich das Grundgesetz irgendwie in der aktuellen Fassung angucken kann. Aber wir wollen natürlich weitergehen. Wir wollen irgendwie, dass man nicht nur das jetzige sich angucken kann, sondern halt einfach alle. Da kann man auch relativ einfach irgendwie dann so Apps bauen, die halt auf allen möglichen Plattformen laufen. Da gibt es so ein schönes Tool, das nennt sich PhoneGap, damit arbeiten wir gerade. Und jQuery Mobile, was ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Da kann man eigentlich als Softwareentwickler, der irgendwie im Web-Umfeld ein bisschen tätig ist, halt schnell irgendwelche Ergebnisse produzieren. Ja, wir haben ja diese, habe ich ja erwähnt, auf der Webseite so eine Zeitleiste. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man irgendwie so einen historischen Kontext da reinbringt. Irgendwie. Man ist jetzt irgendwie in der, also kurz gesagt, was ist denn überhaupt in dem Rahmen passiert? Warum wurde überhaupt diese Änderung gemacht? Also warum hat man denn 1990 auf einmal das Grundgesetz massiv verändert? Okay, ist jetzt ziemlich einfach, war die Wiedervereinigung. Aber trotzdem, dieser historische Kontext ist halt enorm wichtig bei diesem ganzen Prozess, wie sich denn so eine Gesetzesänderung verhält und halt generiert. Und das wollen wir halt auch gerne visualisieren, weil es sowas halt auch noch nicht wirklich gibt. Jedenfalls nicht im Web-Hacker-Umfeld, womit man sich dann auch schnell, also womit wir uns dann eher wohlfühlen. Ja, sind noch andere kleine Dinge, habe auch von diesen Diffs erzählt, da kann man ein bisschen dran rumschrauben, weil es noch relativ unlesbar ist, aber man findet sich da zurecht, aber man kann es noch viel, viel besser machen. Das gilt einfach für viele Stellen. Man kann auch das Docpatch-Tool irgendwie auf Windows portieren, wenn man lustig ist oder sonst irgendwo hin portieren. Das muss halt nur irgendwie gemacht werden, wenn man es halt mal machen möchte. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar so drumherum um das Grundgesetz. Was haben wir denn überhaupt so nebenbei so rausgefunden, als wir das dann in den letzten 4 Jahren so vorangetrieben haben? Viel Nützliches, aber manch Unnützliches dabei. Ich will euch trotzdem nichts ersparen. Ja, man kann natürlich mit Git ein bisschen Spaß haben. Man kann sich zum Beispiel angeben lassen, hey, wer hat denn hier irgendwie am meisten am Grundgesetz, ich sag mal, rumgefummelt? Wer war denn da am größtenteils beteiligt? Und da kann man irgendwie so eine Top 5, irgendwie Top 3 machen. Und sieht man dann irgendwie, Bundespräsidenten sind dann natürlich sehr, sehr gern gesehen, wie Gustav Heinemann und der Herr Lübcke. Aber auch Helmut Kohl war in seinen 16 Jahren halt nicht unaktiv, was das Grundgesetz angeht. Da ist natürlich durch die Wende natürlich eine ganze Menge dazugekommen. Aber das zieht sich dann so weiter. Also insgesamt 74 Politiker waren an 59 Änderungen beteiligt, plus halt diejenigen, die damals die initiale Fassung gemacht haben. Also kommt ja eigentlich von den Alliierten. Das kann man sich halt auch auf der Webseite angucken. Da gibt es kleine Tabellenwüsten, die man sich sortieren lassen kann, nach Name, nach Änderung oder nach Zeit und so weiter. Eigentlich auch ganz witzig. Zeit ist das Stichwort. Man kann dann gucken, was gibt es denn so für zeitliche Korrelationen. Irgendwie in den 68, zur 68er Revolution ist irgendwie wahnsinnig viel passiert. Also das sieht man dann auf der Zeitliste, das ist einfach so ein Riesenwust an Änderungen. Da haben wir uns selber jetzt noch nicht drum gekümmert. Warum hat man das überhaupt gemacht? Vielleicht hat da irgendjemand eine Idee, können wir auch gleich darüber diskutieren. Klar, zur Wiedervereinigung ist eine Menge passiert, haben wir gesehen. Gibt es einen schönen Cluster. Und was man halt noch so über nachdenken könnte, was ist denn so mit irgendwelchen so kurz vor Sommerpausen, wichtige Feiertage wie Weihnachten, da sind auch so ein paar Änderungen passiert. Wie verhält sich das denn? Warum ist das passiert? Aber das geht schon eher so in die Richtung Verschwörungstheorie, da will ich mich jetzt nicht zu vertiefen. Ganz witzige Sache. Man denkt ja eigentlich, Rechtschreibung im Grundgesetz top, muss sein, ist ja ziemlich, ziemlich wichtig, ist ja ein sehr öffentliches und repräsentatives Dokument. Aber wenn man sich das dann mal so anschaut, stellt man schnell fest, was jetzt zum Beispiel die Rechtschreibreform von 96 angeht, das scheint wohl irgendwie egal zu sein. Nämlich man hat einfach beide Rechtschreibformen, also die alte wie die neue, halt gleichzeitig im Text drin. Also man findet dann zum Beispiel das mit Doppel-S, also in einer neuen Form, oder auch das mit SZ. Das zieht sich auch beliebig weiter, also immer so bekannte Worte, die sich irgendwie geändert haben, die im Gesetzestext drin sind, die findet man dann oftmals halt in zwei Formen. Aber ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, dass man nicht extra durch die Rechtschreibreform irgendwie zig Artikel ändern möchte, weil das dann doch irgendwie zu viel Papier verschwendet im Bundesgesetzblatt. Ja, was ganz bekannt ist, einige kennen den Witz bestimmt schon, wenn man nach Liebe gräbt, wie oft kommt es im Grundgesetz vor? Einmal im Kriegshinterbliebene. Artikel 74, Satz 10, kann man schon rausfinden mit Gräb auf der Kommandozeile. Ja, wir haben in 4 Jahren eine ganze Menge gelernt und da bin ich auch schon fast am Ende dieses Vortrags. Lessons learned, was bedeutet denn überhaupt so ein Tool oder so eine Plattform wie DocPatch aufzubauen? Und ja, wir haben halt gesehen, Open Data, das bedeutet eine ganze Menge Arbeit, all das Zusammensuchen, Copy and Paste, irgendwelche sich mit miesen formatierten PDF und Word-Dokumenten rumschlagen. Das bedeutet halt viel Arbeit und man braucht eine Menge Geduld. Als wir das Projekt veröffentlicht haben, eine Sache ist uns nicht erspart geblieben. Es zieht natürlich Trolle an. Also man kennt vielleicht so die Diskussion, dass das Grundgesetz ja gar nicht vom Volk legitimiert ist. Wir haben ja auf die Webseite geschrieben, selbst der Vortrag heißt so, entdecke unsere Verfassung. Da bezweifeln halt viele, dass es überhaupt eine legitime Verfassung ist. Und solche Leute zieht man halt magisch an und die ballern uns dann mit Mails zu. Ja, damit muss man halt umgehen, zu so einem Community-Projekt, wenn man alles öffentlich macht, dann gehören Trolle natürlich dazu. Ja, wir hatten halt bei der Veröffentlichung ziemlich einen Impact, was so Medien angeht. Und da muss man halt schweinisch aufpassen, dass man nicht geheißt wird. Also ist auch wieder so ein kleiner Insider. Es gibt ja den Heise News-Ticker, das ist ja für IT-News halt so die Plattform hier in Deutschland. Und wenn die irgendwo hinlinken auf ein kleineres Projekt, auf einen Blog oder sonst irgendwas, dann kann man sich sicher sein, dass in den nächsten 10 Minuten die Seite down ist. Das ist uns zum Glück erspart geblieben, weil wir halt darauf gesetzt haben, die Seite zu verteilen. Wir hatten mehrere Server im Einsatz, die gleichzeitig gearbeitet haben. Nur einer der Admins ist auf die Idee gekommen, als der Heise Artikel gerade online war, den Server neu zu starten, und auf einmal waren wir halt für 2 Minuten weg und hatten dann halt auch direkt ein paar Mails im Postfach, dass es irgendwie nicht gehen würde. Und im Heise Forum, was ja auch voller Trolle ist, dann auch direkt, hey, das funktioniert ja alles gar nicht, was soll denn das überhaupt? Naja, aber trotzdem, man kann darüber lachen, und deswegen auch mein Schlusspunkt auf dieser Folie: Open Data macht trotzdem Spaß. Ja, das war es eigentlich auch schon. Zum Schluss will ich noch, ich will die Folie jetzt nicht ganz vorlesen, aber an dem Projekt waren halt eine ganze Menge Leute beteiligt, halt viele aus dem Chaos-Umfeld, die mitgeholfen haben, sei es auch nur irgendwelche Fehler beseitigen, die sie gefunden haben, oder einfach mit uns diskutieren und so weiter. Da waren einfach so viele Leute mit im Boot, auch die Leute das Presseteam vom CCC, an der Stelle möchte ich denen nochmal danken. Es war eine schöne Zusammenarbeit. Aber auch so die Leute, die halt dahinter im Maschinenraum gearbeitet haben, dass die Server laufen und so weiter. Nochmal einen großen Dank. Und auch an die Leute natürlich da draußen, die, als es veröffentlicht wurde, das immer weitergegeben haben. Es gab eine Menge schöne Blogartikel. Das war echt toll, das war ein tolles Gefühl. Da hat man gemerkt, dass sich diese ganze Arbeit wirklich gelohnt hat. Ja, und natürlich ein Gruß an all die Leute, die das Grundgesetz immer noch für eine legitime Verfassung halten. Ja, und danke an alle Zuhörer. Genau, die Zeit ist, glaube ich, gut ausgenutzt. Gibt es denn Fragen an der Stelle? Glückwunsch, du hast einen Fehler gefunden. Nein, das wissen wir, wissen davon. Es ist die Sache, wir haben uns an dem Originaltext damals orientiert und da gab es halt diese seltsamen Zeilenumbrüche, die waren einfach da drin. Also da ist einfach so, in der Präambel steht irgendwas drin, dass hier die initialen Bundesländer von damals wurden da aufgeführt und halt so eine kleine Einleitung. Und da wurden halt in der Originalausgabe wurden dann halt irgendwelche, mitten im Satz irgendwelche Zeilenumbrüche gemacht. Das sieht ganz komisch aus, aber wir dachten, das muss so, deswegen haben wir es übernommen. Und dadurch sind dann halt solche Vergleiche dann irgendwie, gehen dann irgendwie kaputt. Aber ich glaube, da sich mittlerweile kaum jemand, also kaum ein Verlag, der das Grundgesetz publiziert, daran hält, dann werden wir uns auch wahrscheinlich auch nicht mehr dran halten und das halt ändern. Genau.
Habt ihr euch mal mit den Leuten vom Bundeskriegs kurz geschlossen?
Ja. Ich kann so. Soll ich es wiederholen? Ja, also fragen wir einfach, ob wir mit den Leuten vom Bundeskit oder von der Open Knowledge Foundation, die dahinter stecken, Stefan Wehrmeier, glaube ich, heißt der gute Herr, der das Bundeskit da initial gemacht hat. Ja, wir hatten Mail-Kontakt, aber wir haben uns selber noch nicht irgendwie so kurz geschlossen. Also nochmal kurz zum Bundeskit, ich habe es ja kurz erwähnt, die haben einfach vom Gesetz in internet.de das XML-File genommen und haben es halt so gepasst, dass da auch Markdown rausfällt und haben es dann halt auch in Git reingepackt. Das Problem ist nur hierbei, es gibt, glaube ich, zwei größere Probleme. Einmal, man kriegt natürlich die ganze Historie nicht mit, weil immer nur die aktuelle Fassung als XML da ist. Und dieser Verlag, da lege ich mich aber nicht ins Feuer, ich habe das jetzt nur von den Herren gehört, baut halt eine ganze Menge Rechtschreibfehler in die Texte rein und ändert halt permanent das XML-File, sodass die irgendwie gar nicht hinterherkommen, das irgendwie zu parsen. Also, ja, das ist auch dann wieder so eine Quellenrecherche, die recht schwierig gestaltet ist. Aber klar, berechtigte Frage, wir sollten uns da auf jeden Fall mehr austauschen und gucken, ob man irgendwie so die Manpower irgendwie zusammenpacken kann. Bist du dann da irgendwie involviert?
Nee, aber ich habe letztens einen von den Leuten kennengelernt.
Ah, okay. Ja, ich glaube, du hast mehr gewinkt. Achso, du hast das Mikro. Okay.
Habt ihr aktive Rückmeldung von Politikern bekommen?
Von Politikern nicht direkt, aber vom Bundesinnenministerium. Da hat jemand aus irgendeinem Ressort uns angeschrieben und schrieb halt Glückwünsche, das ist ein tolles Projekt. Aber hat halt gleich ein paar kleinere Fehler gefunden, die er dann gemeldet hatte. Was ich wirklich toll fand, hat mich sehr beeindruckt, dass die Leute dann, ja, was heißt beeindruckt? Klar, die Leute lesen halt auch im Internet rum und kriegen sowas mit. Fand ich sehr schön, dass sie es gemacht haben. Aber ein richtig offizielles Statement gab es natürlich nicht. Uns wäre es natürlich auch ganz lieb, wenn solche Projekte halt nicht von irgendwelchen Hackern in ihrer Freizeit gemacht werden, sondern halt, dass es auch sowas halt offiziell gibt, dass es offizielle Hacker gibt, die Grundgesetze versionieren. Aber naja, vielleicht kommt das irgendwann mal.
Ich wollte mal fragen, und zwar, du hast ja schon jetzt mehrmals gesagt, dass es schwierig wäre, das für andere Gesetze nachzuvollziehen, weil man im Prinzip immer diese Handarbeit hat. Habt ihr irgendwelche Organisationen gefunden, die sowas vorliegen haben? Also es gibt irgendwie so Gerüchte, dass irgendwelche Forschungsinstitute in Deutschland Archive haben, aber ich habe da bisher nichts Genaueres rausgefunden. Es wäre ja total spannend, das wirklich auch, wie du sagst, für das BGB oder für so große, wichtige Gesetze zu machen, die auch regelmäßig angewendet werden. Mhm. Was jetzt die offiziellen Hacker angeht, wir haben am 19., ich bin von der UKFN, wir haben am 19. einen Termin beim Bundestag endlich mal und können dann dort vortragen, das Anliegen, dass doch gewisse Dinge in strukturierter Form irgendwie mal rauskommen. Mal sehen, was da passiert.
Ja, coole Sache, viel Erfolg.
Aber du hast auch jetzt keine Archive, die, wo du so, oder ja, genau, irgendwelche Hinweise, wo du drauf gekommen bist, wo man mal nachfragen könnte oder so?
Ehrlich gesagt, nein. Also wir waren noch sehr stark auf das Grundgesetz jetzt fokussiert und haben uns da einfach an den Bundesgesetzblättern orientiert. Naja, aber wäre natürlich schön gewesen, ja.
Bitte? Mal eine Frage in eine andere Richtung. Vielleicht. Also ich bin etwas unwissend, aber wie ist denn die Lizenzsituation eigentlich für so Gesetze? Kann man die einfach nehmen und in anderer Form publizieren oder gibt es irgendwelche Probleme?
Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Nämlich diese Gesetze sind öffentliches Gut, also sozusagen Public Domain. unterstehen keiner Lizenz. Und solange man sich halt an dem Original orientiert, jetzt nichts anderes reinschreibt und es dann veröffentlicht, sodass es halt aussieht, als wäre es ein offizielles Dokument, hat man eigentlich überhaupt keine Probleme. Also ich denke mal, du hast bestimmt auch noch ein paar Details.
Ja, so eine Fußnote, und zwar das Problem ist dieser Verlag dort, dieser Bundesanzeiger Verlag, das ist ein Teil von Dumont. Und obwohl sie auf die einzelnen Gesetze kein Urheberrecht beanspruchen können, können sie halt sagen, hey, wir haben die ganze Arbeit da reingesteckt, diese Sammlung anzulegen. Mhm. Und für diese Sammlung beanspruchen sie sozusagen ein Datenbankrecht. Das heißt, die Gesetze an sich sind amtliche Werke, aber diese Sammlung, wenn man die komplett scrapt, dann hat man ein Problem. Übrigens ein sehr spannendes Problem, was man mal irgendwie wirklich haben sollte.
Das Problem. Also das Bundesgericht hat eigentlich so ein Problem.
Das Bundesgericht nicht so sehr, sondern wenn du wirklich alle Bundesgesetzblätter veröffentlichen würdest in Sammlung, dann würdest du sozusagen das Copyright oder das Datenbankrecht von diesem Verlag irgendwie verletzen. Mhm. Finde ich, aber muss man mal irgendwann auf den Versuch ankommen lassen.
Ja, also wir haben jetzt die einzelnen Gesetzblätter jetzt nicht mit ins Repo gepackt, wir haben sie bewusst rausgenommen, haben sie jetzt nicht versioniert, obwohl wir es gerne hätten, weil man halt, weil das auch schon eine Menge Aufwand war, die überhaupt zusammenzusuchen. Es sind ja einfach, geht bestimmt in die Tausende von einzelnen PDFs, die sie veröffentlicht haben. Und deswegen wäre es halt schön gewesen, dass sie dann auch schon irgendwie jemanden zur Verfügung stellen, der sich schnell da durchhangeln will. Aber haben wir dann letztendlich leider nicht gemacht. Aber vielleicht sollten wir es mal darauf ankommen lassen. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja. Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja gut, dann bedanke ich mich nochmal. Einen schönen Abend.